Wenn man ein Stück zeitgenössischer Musik hört, dann guckt man sich einfach nur um, wie als würde man eine Landschaft betreten, die man nicht kennt. Und dann guckt man nach hinten, da hinten ist ein Baum und ich sehe ein Flüsschen und ganz hinten sind vielleicht ein paar Berge und da vorne grasen ein paar Schäfchen und ich gucke mir das einfach an und sage, ja, so ist es. Ohne zu sagen, wo ist denn die Struktur, wo kann ich was mitsingen, was bedeutet dieser Baum? Und das machen wir im Hören, oftmals möchten wir das. Wir möchten erkennen, was bedeutet das jetzt oder was kommt als nächstes. Aber und dieses einfach Hören, wie man eine Landschaft anguckt, nur einfach gucken, gar nicht werten wollen oder was verstehen wollen, nur einfach gucken und sagen, okay, das müssen wir lernen.
Herzlich willkommen zu Weites Feld, dem Podcast für klassische Musiker auf der Suche nach Inspiration und neuen Wegen. Mein Name ist Max Gärtner und ich treffe mich mit Musikschaffenden, die mit einer klassischen Ausbildung begonnen haben und unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre ganz eigene Idee, eine Karriere im Musikbusiness zu leben. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, worauf es bei einer Karriere als Profimusiker ankommt, wie man als Freelancer die richtige Work-Life-Balance findet und sich selbst dabei immer treu bleibt. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mich mit der Pianistin und neuen Musikexpertin Claudia Jeanette Birkholz unterhalten. Sie lebt in Bremen und hat neben einigen Gastauftritten bei internationalen Festivals und Konzertreihen mittlerweile sogar ihr eigenes neues Musikfestival ins Leben gerufen, das im nächsten Jahr im Mai Premiere hat. Wir haben darüber gesprochen, wie sie ihren Überalltag organisiert, wie man es schafft, Menschen an das Hören neuer Musik heranzuführen und wie es dazu kam, dass sie mit Neurowissenschaftlern, Psychologen und Fachleuten für künstliche Intelligenz zusammengearbeitet hat, um Konzerte zu veranstalten. Wie wichtig das Gleichgewicht von pädagogischer und künstlerischer Tätigkeit ist und wie wichtig ihr das Verhältnis zwischen pädagogischer und künstlerischer Tätigkeit ist und wie ihr super komplizierte wissenschaftliche Bücher beim Einschlafen helfen, darüber und über viel mehr haben wir im Podcast gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Claudia.
Hallo.
Wir sprechen heute hier an so ein bisschen düsteren Herbsttag in Bremen. Ist Herbst ja immer noch mal so ein bisschen was anderes, als Herbst irgendwie hier bei uns in Frankfurt ist. Wo kommst du denn jetzt gerade an diesem düsteren Nachmittag her?
Ja, ich komme gerade von einem Meeting mit dem Vorsitzenden des Landesmusikrates in Bremen. Und zwar ging es um unser Festival, was wir im nächsten Jahr durchführen wollen und wie weit er uns da behilflich sein kann mit Infos und Kontaktpartnern und was er so für Ideen hat. Ja, da komme ich gerade her durch den Regen.
Oh Gott, ja, Regen. Und das ist ein total spannendes Thema gleich zum Beginn. Nächstes Jahr wird erstmalig ein Festival stattfinden für neue Musik, an dem du maßgeblich beteiligt bist. Also du bist, wenn ich das richtig habe, die Leiterin des Festivals. Ist das richtig?
Ja, genau. Ich mache die künstlerische Leitung. Ich überlege, welche Musiker eingeladen werden, welche Werke aufgeführt werden. Natürlich mache ich das nicht ganz allein. Ich habe auch Hilfe, aber im Prinzip mache ich die künstlerische Leitung.
Ist es so, dass du das Gefühl hattest, das fehlt in der Bremer Musiklandschaft noch? Oder wie kam denn diese Idee? Das ist ja schon, das dauert auch mehrere Tage. Das ist ja durchaus ein organisatorisches Meisterwerk, was da dann zu vollbringen ist nächstes Jahr bei euch.
Ja, das hat eine etwas längere Vorgeschichte. Und zwar, ich bin ja viel durch die Welt gereist und habe Konzerte für zeitgenössische Musik gegeben und wollte immer gerne diese Veranstaltung, die ich im Ausland gemacht habe, auch in Bremen machen. Und dann habe ich versucht, hier Konzertveranstalter zu finden, die ein Konzert mit zeitgenössischer Musik veranstalten. Und das ist hier gar nicht so reich gesät mit solchen Veranstaltern, die das machen. Und dann kam der Geburtstag von John Cage im Jahre 2012 und da habe ich mich an die Kunsthalle in Bremen gewandt und habe gesagt, wie wäre es, wenn wir einen Cage-Tag in der Kunsthalle machen. In der Kunsthalle gibt es einen Cage-Raum, wo eine Installation von ihm steht. Und der Direktor der Kunsthalle, Herr Grunberg, war sehr, sehr angetan von der Idee. Und nachdem er gesagt hat, wie toll er das findet, war sein zweiter Satz, aber haben Sie denn auch einen Veranstalter? Weil wir sind ein Museum und können kein Veranstalter gleichzeitig sein. Ja, da standen wir dann sozusagen mit unserer tollen Idee vor einem Problem. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon in der Hochschule für Künste regelmäßige Konzerte in der Hochschule gemacht, wo ich neue Musik präsentiert habe mit meinen Studierenden und die Werke erklärt habe und so zum zweimal spielen, zweimal hören. Und innerhalb eines dieser Konzerte habe ich dann mich an das Publikum gewandt und habe gesagt, wir wollen gerne zum Geburtstag von John Cage einen tollen Cage-Tag in der Kunsthalle machen. Nur, es gibt ein Problem, wir wissen überhaupt nicht, wie wir das machen sollen, weil wir haben keinen Veranstalter. Und da kam aus dem Publikum die Idee, wieso gründet ihr keinen Verein? Haben wir gedacht, na gut, okay, das war zu dem Zeitpunkt, das war Mai 2012 und dieser Cage-Tag sollte im September stattfinden. Und dann haben wir gedacht, na gut, wir können einen Verein gründen, wie macht man das? Keine Ahnung. Und da war sofort eine Frau dabei, die gesagt hat, das ist ganz einfach. Da kann ich euch helfen, ich gründe mit euch den Verein. Und dann haben wir dank ihrer Hilfe in 6 Wochen einen Verein für neue Musik in Bremen gegründet, Realtime, Forum Neue Musik e.V. und haben diesen Cage-Tag auf die Beine gestellt. Denn wenn man einen Verein hat, kann man natürlich Sponsoren anfragen, kann man Stiftungen anfragen und kann Spendenbescheinigung ausstellen. Und das war der Start.
Das wäre jetzt so ganz kurz ein kleiner Haken vielleicht gewesen, weil das super interessant ist. Das wissen vielleicht ganz viele gar nicht. Man könnte ja sagen, ne, Veranstalter, Konzert. Also man hat Musiker, man hat eine Bühne, man macht ein Konzert, dann veranstaltet man ja quasi schon eins. Ne? Wo genau, also wieso braucht man formell gesehen denn so einen Verein überhaupt?
Ja, weil man muss ja Geld einsammeln. Und dieses Geld wird einem dann gegeben, wenn man eine Spendenbescheinigung ausschreiben darf. Aber eine Spendenbescheinigung darf ich nur ausstellen, wenn ich ein eingetragener Verein bin, wenn ich also spendenwürdig bin. Und in dem Moment, wo man also sozusagen diese Freistellung vom Finanzamt hat, gibt es etliche Stiftungen, die einen gerne unterstützen. Denn viele Stiftungen haben auch in ihren Satzungen drinstehen, dass sie nur gemeinnützige Zwecke unterstützen dürfen. Das heißt, auch wenn man eine tolle Idee hat, die dürfen das dann gar nicht, weil in ihren Satzungen das eben drinsteht.
Und, okay, das heißt, dass der Verein ist so wie so eine Grundlage dafür, um überhaupt erstmal Fördergelder von Stiftungen oder ähnlichen Unterstützern beantragen zu können.
Genau, der Verein ist die Grundlage gewesen. Und dann haben wir etliche Veranstaltungen gemacht, jedes Jahr und immer wieder. Und dann war das eigentlich nur folgerichtig, die nächste Stufe zu zünden und zu sagen, wir machen jetzt nicht nur 8 bis 10 Veranstaltungen im jeden Jahr, sondern wir lassen es jetzt mal richtig krachen und machen ein 4-tägiges großes Festival. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber ja, das ist sehr spannend.
Wahnsinnig spannend klingt es auf jeden Fall. Und vor allem auch die interessante Geschichte, wie der Weg quasi jetzt zum großen Festival hin, das ist sowieso ein logischer Schluss aus den vielen Einzelveranstaltungen, die ihr bisher gemacht habt. Du machst ja wahnsinnig viele Projekte im Bereich Neue Musik, bist eigentlich so ein bisschen Spezialistin auch in dem Bereich. Wie kam das überhaupt? Also du erzählst davon absolut begeistert und aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich so im Bereich Neue Musik spezialisiert hast?
Also ich habe während meines Studiums natürlich erstmal ganz normal Chopin, Beethoven, Mozart, so die ganzen tollen Sachen, die jeder spielen will, Liszt rauf und runter. Und dann haben wir aber auch damals mit 2 Schlagzeugern zusammen ein Ensemble für 2 Klaviere und 2 Schlagzeuger gegründet mit der berühmten Bartok-Sonate. Und viel mehr Stücke als die berühmte Bartok-Sonate gibt es in der klassischen Literatur für diese Besetzung nicht. Das heißt, wir mussten zwangsläufig uns bei den neueren Sachen umgucken. Und da haben wir festgestellt, dass man in diesem Bereich der neueren Musik Sachen machen darf, die man im klassischen Bereich nicht machen darf. Das fanden wir total toll. Auf den Klaviersaiten mit irgendwelchen anderen Instrumenten spielen, mit mit diesen Gummibällen reiben oder eben etwas Ketten reinlegen, schräge Klänge produzieren. Es gibt Stücke, da darf man sich mit dem Po auf die Tasten setzen oder ein fettes Glissando von oben nach unten machen. Das ist so toll und macht einfach so viel Spaß und ist einfach was ganz anderes als dieses, bei Mozart darf ich nicht so viel Pedal nehmen und bei Beethoven muss ich auf das Forzato achten. Das ist so manchmal so beengend. Und ich fand immer die Beschäftigung mit der zeitgenössischen Musik als sehr befreiend von diesen ganzen Zwängen, denen man sonst unterlegen ist, und habe das dann mich immer weiter darauf spezialisiert, bis ich zum Schluss gar keine Zeit mehr hatte für die ganzen klassischen Sachen, so schön ich die finde. Die spiele ich jetzt nur noch manchmal in meiner Freizeit, ein bisschen Chopin und ein bisschen Bach zu Hause, um es einfach zu genießen. Aber die anderen Stücke sind einfach, finde ich, viel spannender. Und es kommt ein Punkt dazu, bei dieser zeitgenössischen Musik kann ich in Kontakt treten mit den Komponisten. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, dann schreibe ich eine Mail. Wie haben Sie das gemeint? Können Sie mir helfen? Das verstehe ich nicht. Oder ich brauche Noten. Und ich habe so viel nette und positive Rückmeldungen gekriegt, tolle Kontakte, wo ich dann auch hinfahren konnte und mit den Leuten sprechen konnte. Ich habe jetzt im Sommer Bonita Marcus in New York besucht. Die habe ich einfach angemailt, weil ich ein Stück von ihr gehört habe in Donaueschingen und gedacht habe, Mensch, die hat doch auch Klaviersachen komponiert, die möchte ich mal aufführen. Und dann habe ich sie angemailt und nach Noten gefragt. Da hat sie mir ihre kompletten Noten, alles für Klavier, hat sie mir zugeschickt, hat in jede Partitur irgendwas Nettes reingeschrieben. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Und das war einfach so toll. Und dann habe ich sie im Sommer besucht, bin mit ihr die ganzen Werke durchgegangen und sie hat mir gezeigt, so musst du dies und da musst du das. Das ist so toll. Und jetzt bin ich die Spezialistin für die Klavierwerke von Bonita Marcus hier in Deutschland. Und das ist einfach, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Das ist toll.
Und das heißt aber, wenn du davon berichtest, wie sozusagen du vom klassischen Repertoire zur neuen Musik gekommen bist, du hast ja schon irgendwie, wie man sich das so vorstellt, mit Klavierunterricht irgendwann während der Schulzeit begonnen und hast vielleicht auch jugendmusiziert irgendwie da schon kennengelernt, oder wie war das so?
Genau, also da gibt's auch eine klassische Geschichte. Also ich habe im Alter von 9 Jahren, da kam ein Klavierlehrer von der Musikschule Bremen zu unserer Grundschule und hat dort nachmittags Klavierunterricht erteilt. Und wir, unter ganz normalen Schüler der Grundschule, konnten uns da anmelden. Und meine Mutter hat mich und meine beiden Mädchen dort angemeldet bei dem Lehrer, dass wir mal so ein bisschen gucken können, ob wir Lust haben, Klavier spielen zu lernen. Und ich habe meine erste Klavierstunde gehabt. Und nachdem ich von dieser Klavierstunde nach Hause kam, habe ich allen Leuten erzählt, ich werde Konzertpianistin. Naja, und du kannst dir vorstellen, ja, mach mal, fang erst mal an zu üben. Aber es ist heute noch Familiengeschichte. Und ich habe es nie bezweifelt. Niemals. Das war einfach absolut klar. Und und so ist mein Weg. Ich bin's geworden. Und ich habe nicht ein einziges Mal etwas anderes überhaupt in Erwägung gezogen. Es ist natürlich toll, wenn man das so genau weiß, nicht? Viele sind da doch sehr mit sich am Ringen, was sie dann tatsächlich mal beruflich machen.
Ja, das stimmt. Und jetzt gerade noch mal im Hinblick auf die neue Musik, wie war das denn zu deinen Anfängen in der Jugendzeit vielleicht auch? Hast du da schon das Gefühl gehabt, dass das auch in der instrumentalen Ausbildung ein Thema war? Oder hat das eigentlich gar niemand so richtig thematisiert und du hast es erst später kennengelernt?
Also es ist so, wenn man mit Jugendmusiziert in Berührung kommt, dann ist es schon ein Thema. Dann gibt's da die Liste mit modernen Werken und man muss ein modernes Werk spielen. Und da war ich nicht viel anders als andere Schüler. Ich habe gedacht, okay, ich habe also eine ganze Reihe schöner Stücke und dann muss ich noch dieses eine blöde moderne Stück spielen. Das war irgendwie so, richtig viel Lust hatte ich dazu nicht, aber das gehörte irgendwie dazu. Und in der Ausbildung an der Hochschule war es auch so, dass ich bis zu dem Moment, wo ich dann wirklich dieses Ensemble hatte und da wirklich näher eingetaucht bin in diese Werke, da war es doch irgendwie immer so, das ist diese Musik, wo es ein bisschen schräg klingt und wo es nicht mehr so schön gesanglich ist und die wirklichen Schönheiten dieser Musik, auch wie spannend das ist und wie toll befreien und was man alles darf, das ist ja wie so ein Spielplatz. Das habe ich so gar nicht damals wahrnehmen können, weil ich mich immer nur mit einem Stück beschäftigt habe. Das war ein bisschen schwierig zu lernen und klang ein bisschen schräg. Und dann war's das. Und man muss sich schon ein bisschen näher damit beschäftigen und ein paar Sachen angucken, um wirklich zu verstehen, was das für Möglichkeiten auch bietet.
Und es gibt auch ganz oft, das finde ich total spannend, dass du das auch sagst, es gibt ja eigentlich heutzutage, wenn man dann so ein bisschen schon ein paar Jahre im Beruf ist, und dann denkt man doch häufig zurück an irgendwelche Momente, wo man sagt, na, eigentlich schade, damals war ich hier für dies oder jenes einfach irgendwie noch nicht weit genug im Kopf und habe das da nicht so zu schätzen gewusst. Das kann vielleicht irgendein Nebenfachunterricht mal sein, der vielleicht zu Hochschulzeiten so ein bisschen nebenbei so gemacht wurde, und später sagt man sich, eigentlich hätte ich da viel mehr noch rausziehen können. Mhm. Und so ist es ja im Grunde vielleicht auch mit dieser neuen Musik, die vielleicht erstmals da kam, ein bisschen ungemütlich wirkte. Mhm. Hast du da vielleicht so einen Tipp für aktuelle Studierende, vielleicht aber auch irgendwelche Jungstudenten oder Jugendliche, die jetzt bei Jung musiziert eben dieses leidige neue Musikwerk spielen müssen, wie man vielleicht doch in dem Moment, wo man da ist, dann doch wach genug sein kann, um das irgendwie zu schätzen zu wissen?
Ja, ich habe natürlich so eine Situation auch, wo ich denke, ich hätte was mehr machen. Ich habe auch Nebenfach, ich wollte ja immer nur Klavier spielen, und dann habe ich als Nebenfach Blockflöte gewählt. Das war definitiv eine schlechte Entscheidung. Ich habe hinterher gedacht, warum habe ich nicht Gesang genommen?
Aber interessante Wahl.
Naja, das war einfach nur, weil ich das schon konnte, und ich habe gedacht, ich habe da möglichst wenig Arbeitsaufwand, und ich wollte einfach den ganzen Tag Klavier üben. Ich habe in der Studienzeit, ich habe 6 bis 8 Stunden jeden Tag Klavier geübt, und da war gar nicht mehr viel Zeit für. Aber ich hätte Gesang machen müssen. Ich habe das nämlich später festgestellt, es gibt viele Stücke in der zeitgenössischen Musik, wo man als Musiker auch Stimmgeräusche machen muss. Und dann habe ich das Stück, das 13. Klavierstück von Stockhausen studiert, und da sind sehr viele Stimmgeräusche, und es ist mir zwischendurch immer schwarz vor Augen geworden, weil ich nicht genug Luft gekriegt habe, weil ich komplett falsch geatmet habe. Und dann habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen bei einer Kollegin, bei einer Professorin hier an der Hochschule für Künste, die mir dann auch gezeigt hat, wie ich so ganz merkwürdige stimmliche Ansprüche, die für die Stimme auch schwierig sein können, machen kann, dass das die Stimme eben nicht schädigt. Und da habe ich sehr viel gelernt und habe das bedauert, dass ich nicht vorher schon diesen Gesangsunterricht genommen habe. Also einfach mitnehmen als Student, man muss mitnehmen, was man kriegen kann, weil hinterher hat man erstens weniger Zeit, zweitens kostet's Geld. Also das sind alles so Sachen, man darf nicht sagen, ach nee, das ist jetzt doch nicht das Richtige für mich, ich konzentriere mich auf einer Sache. Also mitnehmen, was irgendwie nur geht, und reinpacken, was geht. Was ist so eine tolle Zeit, was man da alles für Möglichkeiten hat und wo man auch Kontakte knüpfen kann, die später, wer weiß, was ergeben, das weiß man ja gar nicht. Also bloß nicht irgendwie irgendwas ablehnen und sagen, oh nö, da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Das ergeben sich manchmal Möglichkeiten, die kann man jetzt überhaupt noch nicht sehen.
Du bist ja auch in Bremen aufgewachsen. Mhm. Und ich war jetzt irgendwie auch schon ein paar Mal in den letzten Jahren in Bremen und habe mit der Deutschen Kammerphilharmonie gespielt, und dann lernt man die Stadt so ein bisschen kennen, und dann denkt man sich, also das ist ja, es ist zwar wirklich schön da, aber das ist jetzt auch nicht so der erste Ort, den man im Hinterkopf hat, wenn man jetzt an die, sagen wir mal, kulturellen Zentren sozusagen denkt, wo muss man unbedingt hin? Ne? Alle sagen, Mensch, du musst vielleicht unbedingt nach Berlin oder nach weiß nicht wohin. Wie kam die Entscheidung zustande, dass du hast dort auch studiert und du bist jetzt tatsächlich ja auch da dort geblieben? Hast du schon dieses Potenzial gesehen, dass man da einfach viel bewegen kann, weil vielleicht im Bereich zeitgenössische Musik vor allem einfach noch nicht so wahnsinnig viel los war da?
Also es ist so, als ich studiert habe, hatten wir noch einen sehr aktiven und viel größeren Sender hier, Radio Bremen, mit einer Sparte für neue Musik. Und ich habe damals schon während des Studiums viele Aufnahmen gemacht. Und Pro Musica Nova war ein tolles Festival, das war international bekannt unter seinem Leiter Hans Otte. Und ich habe sehr viel mit Hans Otte zusammengearbeitet, habe seine Werke aufgeführt und habe Aufnahmen bei Radio Bremen gemacht. Radio Bremen hat Konzerte unterstützt, hat Mitschnitte gemacht. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und aus diesem Grund bin ich nach dem Studium auch in Bremen geblieben, weil ich gedacht habe, Mensch, hier ist eine tolle Szene. Und dann natürlich habe ich geheiratet, habe ich Kinder gekriegt, und dann bleibt man natürlich auch erstmal hier. Und dann leider starb Radio Bremen. Also es ist ja nicht komplett gestorben, aber das im Vergleich zu dem, was es war mit Pro Musica Nova und diesem Bereich für zeitgenössische Musik, ist wirklich nur noch sehr, sehr rudimentär einiges übergeblieben. Und ich finde es schön und richtig, das wieder zu beleben. Und das war auch eine dieser Ideen des Festivals. Und ich denke immer an Hans Otte wieder. Immer, jetzt gerade, wo ich auch dieses Festival organisiere, an seine positive Einstellung, sein, das wird ganz wunderbar. Und dann dieses bestimmte Lächeln in seinem Gesicht. Und das ist so ein Motto, was mich trägt. Es sind ja viele Widrigkeiten und viele Schwierigkeiten. Und dann hat man wieder das Gefühl, irgendwo kommt man nicht weiter und da möchte man was. Und ich muss immer an ihn denken und denken, Mensch, Bremen ist die richtige Stadt für so etwas. Und dann sage ich mir immer nur, das wird ganz wunderbar. So wird es sein.
Ja. Das hat man doch wahnsinnig oft. Das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich. Man kämpft ja wirklich, also als Freelancer in der Musik, wenn man Konzertprojekte umsetzt, wenn man irgendwelche Aufnahmen plant, wenn man irgendwelche anderen Projekte konzipiert, man hat eigentlich oft das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen, man muss wahnsinnig viel Energie auch vor allem für solche Projekte aufbringen. Natürlich ist das ein total spannendes Thema. Wie schaffst du es denn in so einem Moment, also klar, dieses Grinsen auf den Wangen zu haben und zu sagen, also das wird schon, das wird ganz toll, aber wie schaffst du es über so einen langen Zeitraum, dich dann zu motivieren und zu sagen, das wird auf jeden Fall gut? Gibt es da irgendwelche dauerhaften, also arbeitest du einfach sehr Schritt für Schritt, um immer wieder kleine Erfolgserlebnisse zu haben, um zu sagen, das klappt, oder gibt es da irgendwelche Tipps?
Ja, also es ist so, dass es in dem Moment, wo ich merke, dass es ein Hindernis gibt und eine Widrigkeit, renne ich nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das heißt, ich gehe einen Schritt zurück und sage, okay, ich mache mal eine Kurve, ich gehe mal in die andere Richtung. Und oftmals kommen dann Sachen einfach auf einen zu. Wenn man nicht zu verbohrt an einer Sache sich festbeißt und sagt, ich will das unbedingt, dann kann man offen sein für etwas, was vielleicht von rechts hinten kommt, was man gar nicht beachtet hat, wo aber eine Möglichkeit sich auftut. Und dann muss man nur sagen, oh, Moment mal, das ist doch gut. Und dann macht man vielleicht eine Wendung um 180 Grad, ist plötzlich in einer ganz anderen Schiene, aber das ist die Schiene, die dann plötzlich funktioniert. Und wenn man sowas mitbekommt, das gibt so viel positive Energie, weil man das Gefühl hat, das ist stimmig. Und dieses Gefühl der Stimmigkeit, das suche ich immer. Und wenn ich irgendwo stehe und es wird schwierig, dann warte ich einen kleinen Moment, kann auch mal eine Woche oder zwei dauern, und plötzlich kommt wieder etwas, wo ich denke, das war's doch. Jetzt ist das die richtige. Und dann bin ich wieder ein bisschen andere Kurve. Also das ist kein Weg geradeaus auf das Ziel zu. Es ist mehr ein Mäandern und immer wieder noch von der Seite und von hinten und von oben und von links Inspiration aufnehmen. Und was dann tatsächlich wirklich erscheint, das kann ich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen. Das macht aber auch nichts, weil wenn ich jetzt schon sagen könnte, was dort erscheinen wird im Mai letzten Endes, dann mache ich ja jetzt schon alle Türen zu für was Schönes, was irgendwo noch auftauchen könnte. Und das entspannt. Und dadurch kann man durchhalten.
Das heißt, du hast quasi, muss man sich das so vorstellen, du hast im Grunde ja, also du machst ja wahnsinnig viel auch parallele andere Projekte. Wir kommen später noch auf deine interessanten Gesprächskonzerte zu sprechen natürlich. Du hast im Grunde mehrere Mappen, sage ich mal, Projektmappen immer auf dem Tisch. Und du arbeitest quasi Schritt für Schritt immer gerade an der weiter, wo du das Gefühl hast, jetzt hast du da gerade den Funken, den zündenden Gedanken gehabt und kannst da kurz das mal ein bisschen vorantreiben.
Ja, ungefähr so. Wobei die Projektmappen sind eigentlich alle in meinem Kopf. Also ich meine, alles, was ich aufschreibe, das finde ich nicht wieder. Also da bin ich unglaublich schlecht organisiert. Also auch in meinem Computer. Ich bin jemand, der in seinem Computer immer nichts findet. Ich versuche das immer besser zu organisieren, aber am besten ist es eigentlich immer noch alles im Kopf. Und da sind tatsächlich mehrere Projektmappen. Und wenn ich mit der einen irgendwie nicht mehr so weiterkomme, dann komme ich bestimmt mit der anderen weiter. Und dann hat man immer seine Erfolgserlebnisse, weil irgendwas geht immer. Also immer mehrere Eisen im Feuer haben. Bloß nicht auf eine Sache zu sehr konzentrieren, weil das frustriert dann, wenn das dann nicht weitergeht. Es muss auch eine Weile mal ruhen. Und irgendwann nimmt man dieses eine Eisen dann wieder aus dem Feuer und plötzlich geht's da auch weiter.
Ist das auch was du, wenn es ums Üben geht, so verfolgst?
Ja.
Also gerade wenn man hat manchmal eine technische Stelle, ne? Und genau. Man denkt sich, ah, wenn ich jetzt weiter übe, man merkt schon, das kann nicht gut sein. Mhm. Ist es bei dir auch da so?
Genau, ist es auch so. Dann wenn es irgendwie nicht geht, dann nehme ich was anderes mir vor. Und ich habe immer mehrere Stücke gleichzeitig, die ich gerade erarbeite. Und gehe da auch ziemlich nach Lust und Laune vor. Und wenn es dann nicht weitergeht, dann nehme ich was anderes. Und plötzlich am nächsten Tag hat sich das Problem von alleine erledigt.
Gerade neue Musik ist ja auch immer, also zumindest oft ist es super komplex. Werke brauchen irgendwie einerseits irgendwelche experimentellen Spieltechniken, aber auch rein spielerisch sind es technisch oft sehr anspruchsvolle Passagen. Du hast gesagt, während des Studiums bis zu 8 Stunden pro Tag geübt. Jetzt hast du so viel parallel zu tun. Wie organisierst du dein Üben? Also wie viel übst du oder auch in welcher Regelmäßigkeit? Wie schaffst du dir da Freiräume für?
Indem ich rigoros meine heilige Übezeit verteidige. Also meine heilige Übezeit beginnt morgens um 9 und endet gegen 1. Und damit ich die auch wirklich einhalten kann, stehe ich extra früh auf, um vorher schon mal ein paar Mails abzuarbeiten. Und dann irgendwann ist Schluss damit und ich gehe ans Instrument. Und ich habe mittlerweile mein Üben wirklich sehr effektiv gestaltet. Ich kann in sehr kurzer Zeit sehr effektiv üben, weil anders geht es nicht. Also so viel Zeit verschwenden wie damals im Studium, das geht gar nicht mehr. Ich merke, wie unkonzentriert ich damals meine 6 bis 8 Stunden geübt habe. Aber man muss halt dieses tägliche Üben, sonst läuft es einfach nicht mehr so rund und so gut. Und gerade auch diese, wenn ich neue Sachen einübe, so Ligeti-Töne, das ist wirklich schweineschwer, um es mal zu sagen. Und man muss da wirklich wirklich regelmäßig dranbleiben. Und damit das wirklich dann wirklich so klingt, wie man das haben will. Aber das gibt mir einfach auch so viel Energie. Ich brauche diese Zeit auch. Ich brauche diese Zeit am Instrument, um die Energie und die Kraft zu haben, alles andere zu machen. Und das habe ich eingesehen. Und darum kann ich diese Zeit auch so vehement verteidigen.
Du unterrichtest ja auch mittlerweile an der Hochschule in Bremen.
Genau.
Und das heißt auch, also pädagogische Tätigkeit, das Festival hat später, werden wir da unbedingt noch drüber sprechen, weil es super interessant ist, dieses Jugendensemble auch quasi, oder der Verein zumindest, Realtime hat dieses Jugendensemble für neue Musik. Das heißt, pädagogische Tätigkeit und künstlerische Tätigkeit und auch gewissermaßen ja so ein bisschen künstlerische Forschung. Du arbeitest mit Wissenschaftlern zusammen, spielen da eine große Rolle bei dir. Findest du dieses Gleichgewicht auch ganz wichtig, auf diesen verschiedenen Gleisen da auch unterwegs zu sein?
Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also durch die Arbeit mit den Studierenden in der Hochschule kriege ich ganz viel Inspiration selber für mein Spiel. Ich kriege auch ganz viel natürlich Inspiration, wie ich gut unterrichten kann. Es wird mir einfach immer noch mal wieder, werden mir Zusammenhänge klar, wie Klang und Bewegungsabläufe zum Beispiel zusammenhängen. Und mit dem Jugendensemble, ich habe einige Stücke für das Jugendensemble komponiert. Das war dann auch noch mal wieder etwas, wo ich mich dann hinsetzen musste wirklich mal, um dieses Stück für das Jugendensemble fertig zu bekommen, weil unser Jugendensemble ist sehr unterschiedlich besetzt und es gibt kaum Originalwerke für eine Besetzung mit Blockflöten, Querflöte, ein Mädchen, das gar kein Instrument spielt und eine, die so ein bisschen singen kann, einige, die kaum die Geige spielen, andere, die besser die Geige spielen. Also das ist sehr unterschiedlich besetzt und wir möchten aber alle dabei haben, auch die, die wirklich nur Spaß haben am Musik machen und noch gar kein Instrument spielen, die kriegen dann, denen können wir auch Instrumente zuordnen, aber es muss eben auch Stücke geben. Und dann komponiere ich auch manchmal Stücke für das Jugendensemble und ich habe auch schon Stücke für aus dem Fitnessstudio komponiert. Da habe ich nur Klänge aus dem Fitnessstudio aufgenommen, habe da ein eigenes Stück für gemacht. Am Schluss kommt noch das Klavier und das ist sogar, da gibt es ein Musikvideo von. Und das ist auch was ganz Neues. Ich muss auch ab und zu mal was ganz Neues machen. Jetzt mache ich da in dem Bereich, das ist schon das zweite Musikvideo, was ich gemacht habe. Musikvideos gibt es ja im Bereich der klassischen Musik wirklich sehr wenig und im Bereich der zeitgenössischen Musik noch weniger. Und das war mir auch ein Anliegen, da nochmal wieder eine ganz neue Schiene zu bedienen.
Vor allem dieses Videokonzept, das gibst du jetzt auch weiter in diesem Festival-Rahmen, denn es wird einen Wettbewerb geben für ein zeitgenössisches Musikvideo.
Ja.
Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Richtig. Ja, das ist eine von den Ideen, die ich etwas kämpferisch durchsetzen musste bei uns in der Runde. Aber ich finde das eine sehr gute Idee. Das ist Es gibt die Musik schon vorher. Das sind 5 Stücke, die Künstler für uns eingereicht haben. Das sind bereits fertige Aufnahmen. Und wir wollten gerne, dass Filmemacher sich mit dieser Art Musik beschäftigen und diese versuchen, visuell umzusetzen. Wir wollten Menschen sozusagen dazu motivieren, sich mit einem Bereich der Musik zu beschäftigen, der heutigen Musik, der zeitgenössischen Musik, mit denen sie normalerweise nicht in Verbindung kommen. Also die Musik, die so in Filmen oder auch Musikvideos benutzt wird, das ist ja oftmals aus dem Bereich der Popmusik. Und ich wollte gerne eben dieses visuelle Element auch für die zeitgenössische Musik haben. Und da haben wir einen Sponsor gefunden, der uns wirklich eine ganze Menge Geld gibt, 30.000 Euro. Und das wird jetzt jemand gewinnen, der nach dieser Musik, die es gibt und die auf unserer Homepage des Festivals zum Download bereitsteht, der diese Musik verfilmt und da ein Video draus macht. Und dann gibt es eine Jury, die kommt, unter anderem kommt der ehemalige Mitarbeiter von Stanley Kubrick, sind wir total stolz drauf. Jan Harlan kommt nach Bremen und wird in der Jury sitzen und wird auch noch 2 Lectures halten über, wie Stanley Kubrick Musik eingesetzt hat in seinen Filmen und wie sowieso Musik, welche Bedeutung Musik für die Filme hat. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist für mich ein echtes Highlight und das werde ich auf keinen Fall verpassen, dahin zu gehen, weil das ist, glaube ich, wirklich sehr spannend.
Ist ja super spannend. Es gibt jetzt gerade, die habe ich durch Zufall gesehen, ich war in London in der Stanley Kubrick Ausstellung und das ist wirklich wahnsinnig, wie er das verbindet, Bild und Ton.
Ja.
Rein organisatorisch, wie läuft das ab? Bis wann müssen sich die Filmemacher bei euch bewerben und wie genau kann man sich bewerben?
Das findet man alles auf der Homepage des Festivals. Bis zum 31. Dezember müssen die Videos eingereicht sein.
Okay. Und ist es, also ich meine, klar, heutiges Zeitalter, YouTube ist quasi alltägliches Werkzeug. Ist es auch so eine kleine Message, die du vielleicht hast an die jungen Musikerinnen und Musiker, die vielleicht bisher hauptsächlich irgendwelche Konzertmitschnitte neuer Musikstücke hochgeladen haben, wo dann eben eine Bühne zu sehen ist, ohne Szenenwechsel einfach ein Stück aufgeführt wird? Aber beschäftigt euch doch mal ein bisschen mit dem Video auch.
Genau, eben. Weil das ist so langweilig und man denkt, Mann, oh Mann, da gibt's doch wirklich andere Möglichkeiten, als da wirklich einfach nur die Kamera hinzustellen und einer spielt da. Ja, das ist schon sehr, sehr auffällig. Und das wundert mich dann auch nicht, dass es so wenig Aufmerksamkeit vom Publikum und auch von jungen Leuten dafür gibt, wenn das visuell einfach so langweilig dargeboten wird. Ja, ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Ja, die Gefahr besteht, dass man gerade visuell so ein bisschen gegen, sagen wir mal, Pop und so ähnliche anderen Genres so ein bisschen verliert, weil die Musikerinnen und Musiker sich eigentlich hauptsächlich nur wirklich mit der Musik beschäftigen und gar nicht damit, wie sie sich selbst dann auch da präsentieren in so einem Video, ne?
Ja, richtig.
Und die Musik auch.
Ja, genau. Das ist einfach wichtig. Da müssen wir einfach umdenken. Also ja, so wurde ich übrigens auch in meiner Studienzeit wurde mir das auch schon gesagt, wenn ich überlegt habe, welches Kleid ich anziehe, wenn ich auf die Bühne gehe. Ja, üb du erstmal, dass du ordentlich spielst, wie du aussiehst, ist nicht so wichtig. Das ist falsch. Das ist total falsch. Natürlich muss man auch üben, dass man gut spielt. Aber genauso wichtig ist es, dass die Werbung vorab stimmt, dass Leute auch kommen und wie die Bühne aussieht und diese ganzen Sachen. Das ist einfach total wichtig. Das wurde mir damals während des Studiums eher verkehrt vermittelt. Ja.
Gibt es da gewisse Konzepte, wie du auch, weil du jetzt an der Hochschule eben auch bist und du bist auch Dozentin für neue Musik dort, lässt du das in dein Unterrichtskonzept einfließen?
Also, Gott, ich muss sagen, eher weniger, weil ich bin ich habe ja Einzelunterricht Klavier und ich bin in diesem Einzelunterricht wirklich so viel mit irgendwelchen Basics beschäftigt. Also zum Beispiel Übestrategien ist ein ganz wesentliches Thema oder die Entwicklung des Klanges ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und natürlich mache ich auch Konzerte mit meinen Studierenden, sowohl in der Hochschule als auch außerhalb der Hochschule. Und da geht es natürlich auch darum, wie präsentiere ich mich, und dann machen wir Mitschnitte und machen auch Videos und solche Sachen. Aber dass ich das jetzt direkt Lehre, das kann ich nicht sagen. Dazu reicht dann auch irgendwann die Zeit nicht.
Ja, ja, klar. Aber letzten Endes würdest du sozusagen versuchen, wenn dich jetzt jemand, wenn du gefragt wirst, würdest du sagen, Motivation auf jeden Fall pro Experiment mit verschiedenen anderen Disziplinen auch und einfach versuchen sozusagen, das als Gesamtkunstwerk zu betrachten und nicht nur den musikalischen Inhalt in das Zentrum zu rücken.
Genau, richtig. Dass auch einfach mehrere Aspekte da wichtig sind und man berücksichtigt und sich auch da Hilfe holt. Nicht einmal alles alleine machen. Es gibt auch Menschen, die gerne Lust haben, mit einem irgendwie so eine Bühnensituation zu entwerfen oder mit einem irgendwie so ein Video machen, wo man hinterher dann noch ein bisschen was hochposten kann und das auch ein bisschen aufzuarbeiten. Und da muss man einfach ein bisschen Kontakt dann suchen und zusammenarbeiten.
Gerade die Zusammenarbeit ist eine spannende Überleitung. Du machst Gesprächskonzerte ganz regelmäßig und ich habe echt ein bisschen gestutzt, als ich da so ein bisschen recherchiert habe. Du lädst da Neurowissenschaftler, du lädst Psychologen zum Gespräch ein. Du beschäftigst dich in der Konzertforschung mit dem Thema künstliche Intelligenz. Was ist denn da los in deinen Gesprächskonzerten und in deiner Konzertforschung? Ist ja super spannend.
Ja, das ist sehr spannend. Das ging damit los, dass ich mich gefragt habe, wieso Menschen zeitgenössische Musik so viel schwieriger finden als klassische Musik. Und dann habe ich einfach den Neurowissenschaftler Ben Godde von der Jakobs-Universität einfach mal angeschrieben. Und der fand das ganz interessant, dass ich mir darüber Gedanken mache und sagte mir, ja, er könnte mir aus neurobiologischer Sicht da was zu sagen. Und dann haben wir uns getroffen und haben festgestellt, wir können doch mal zusammen ein Konzertformat entwickeln. Und also das war der Ausgangspunkt. Und irgendwann gab es dann auch dieses Gesprächskonzert, wo dann eben erklärt wurde, wie Musik im Gehirn aufgenommen wird und was bei zeitgenössischer Musik wirklich anders ist. Und dann kam das eine zum anderen. Und dann haben viele Menschen im Publikum Fragen gestellt, die mehr in den musikpsychologischen Bereich reingingen. Habe ich gedacht, okay, dann lade ich doch nächstes Mal einen Musikpsychologen ein. Der kann das dann viel besser beantworten. Und so hatten wir letztes Mal einen Musikpsychologen aus Osnabrück dabei, einen Professor von der dortigen Universität, und haben diese Veranstaltung gemacht. Und genauso ist das mit dem KI-Wissenschaftler gewesen. Auch da habe ich mir gedacht, was sind das eigentlich für Stücke, die da jetzt irgendwelche künstlichen Intelligenzen komponieren? Wie klingt das eigentlich? Und wie wird das gemacht? Und dann habe ich ihn angeschrieben, auch einfach so, ob er Lust hat. Und er hatte Lust. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und ich habe Stücke vorgespielt, die eine KI komponiert hat. Und dann habe ich die Originalwerke vorgespielt. Und so werden immer verschiedene Konzerte konzipiert, wo ich Musik dann auch live spiele, die dann irgendwie eins von den Themen, die beide Bereiche betreffen, so ein bisschen beleuchten. Und das Publikum kann halt immer fragenlos werden und das tun die sehr gerne. Das ist wirklich immer ein sehr angeregtes Gespräch.
Und wie ist es letztendlich? Also kannst du vielleicht ein bisschen aus den Veranstaltungen heraus berichten? Was wurde denn so berichtet? Also was hat denn der Neurowissenschaftler gesagt? Was löst denn diese zeitgenössische komplexe Musik da speziell so aus? Und woran liegt das denn, dass die uns überhaupt so komplex vorkommt?
Ja, also ein Punkt ist zum Beispiel, dass gegenüber der klassischen Musik die zeitgenössische Musik sich zum Beispiel hinsichtlich ihrer Motive und Phrasen nicht an der Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses orientiert. Unser Arbeitsgedächtnis fasst eine bestimmte Menge und nicht so viel. Das sind einige Sekunden und da passen so und so viele Töne rein. Und wenn man sich mal anguckt, wie die klassische Musik konzipiert ist, dann sind die Phrasen und Motive alle relativ kurz. Und das hat seinen Grund. Die entsprechen nämlich der Länge unseres Arbeitsgedächtnisses. Wenn ich jetzt aber eine Phrase habe von Schönberg oder Webern, wo alle 12 Töne rein müssen und das dauert einfach etwas länger, dann ist mein Arbeitsgedächtnis schon mindestens ab der Hälfte dieser Phrase komplett zu, hat schon genug gehört und kann den Rest gar nicht mehr aufnehmen. Dann gibt es dazu, dass in der klassischen Musik häufig Sequenzbildung, das heißt, es kommt nochmal dasselbe etwas höher. Das erkennt unser Gehirn sofort, okay, das ist dasselbe, das wird sozusagen ganz schnell schnell gelernt. Und dieses schnelle Lernen, das findet in der zeitgenössischen Musik zum Beispiel so nicht statt, weil dieses Arbeitsgedächtnis ist schon komplett überlastet. Dann kommt noch ein Rattenschwanz von irgendwelchen Tönen, die überhaupt nicht mehr zuzuordnen sind. Und irgendwann sagt das Gehirn nur noch, was soll das denn jetzt? Ich kann es in keine Schublade mehr reinlegen, weil unser Gehirn gerne klarere Strukturen raushören möchte. Wenn es die nicht hört, macht es die auch mal ganz gerne. Und dann wird in Schubladen abgelegt. Und das ist bei zeitgenössischer Musik oftmals gar nicht möglich. Und dann dreht sich sozusagen dieses, was von außen kommt, immer in unserem Kopf im Kreis nach dem Motto, wo kann ich andocken, wo kann nirgendwo. Und da kommt Frust.
Kann man dieses Gedächtnis trainieren in irgendeiner Form? Oder ist es da und das ist einfach irgendwann voll?
Es ist da und es ist irgendwann voll. Das Musikhören bei zeitgenössischer Musik darf eben nicht darüber gehen, dass man Strukturen erkennt, dass man bestimmt auf Wiederholung wartet. Und da kommt der Musikpsychologe und sagt, wenn man ein Stück zeitgenössischer Musik hört, dann guckt man sich einfach nur um, wie als würde man eine Landschaft betreten, die man nicht kennt. Und dann guckt man nach hinten, da hinten ist ein Baum und ich sehe ein Flüsschen und ganz hinten sind vielleicht ein paar Berge und da vorne grasen ein paar Schäfchen und ich gucke mir das einfach an und sage, ja, so ist es. Ohne zu sagen, wo ist denn die Struktur, wo kann ich was mitsingen, was bedeutet dieser Baum? Und das machen wir im Hören, oftmals möchten wir das. Wir möchten erkennen, was bedeutet das jetzt oder was kommt als nächstes. Aber und dieses einfach Hören, wie man eine Landschaft anguckt, nur einfach gucken, gar nicht werten wollen oder was verstehen wollen, nur einfach gucken und sagen, okay, das müssen wir lernen. Und das ist der richtige Zugang oder ein sehr viel einfacher Zugang bei neuer Musik, denn ich muss ja gar nichts finden und ich muss nichts in Schubladen tun und ich muss auch nicht gucken, wo die Struktur irgendwie ist oder wie lang eine Phrase ist oder ob das in mein Arbeitsgedächtnis reinpasst oder nicht, vollkommen egal. Ich gucke mich einfach um und sage, okay, interessant. So, und das ist genau der Punkt, der vielen Leuten schwerfällt.
Stellt es dann auch neue Aufgaben im Grunde bereit für die Musikvermittlung? Also auch zum Beispiel das Heranführen eines Publikums anders hören neuer Musik zum Beispiel. Gibt es da Projekte, die vielleicht, die du auch dann durchgeführt hast, um das zu testen, wie man Leuten helfen kann, quasi das zu hören?
Ja, genau. Das sind viele. Ich mache das häufig dann auch in diesen Veranstaltungen, dass ich einige Stücke zweimal spiele, um dann auch zu erklären. Also hier kann man zum Beispiel dies hören und das kann man hören. Das ist für viele Menschen sehr angenehm, weil sie nämlich merken, beim ersten Mal spielen hören sie irgendwie gar nichts. Dann sage ich, okay, hier kommt noch dies und da das. Und wenn ich das jetzt nochmal spiele, dann hören Sie doch mal auf diese Verbindung und hören Sie mal da, dieser Klang, der passt irgendwie dazu und hier kommt das. Und dann spiele ich das Stück ein zweites Mal und dann hören die das komplett anders. Und das ist so dieser Aha-Effekt, dass die sagen, Mensch, jetzt hat's mir viel besser gefallen. Ich erzähle immer die Geschichte von einem Konzert. Da habe ich ein Stück aus zeitgenössischer Musik, erst ein ganz kurzes, sehr schönes von Berriot, die Water Music, die habe ich als Intro für das Konzert gespielt. Einfach nur so. Dann kamen verschiedene Stücke, habe ich chronologisch sortiert. Dann kam dieses Stück noch einmal in der Mitte. Da passte es dann in diesen chronologischen Zeitraum und ich habe es ein bisschen erklärt. Und dann waren die Leute total begeistert und ich habe gedacht, okay, jetzt mache ich noch eine Zugabe und habe dieses Stück ein drittes Mal gespielt, weil das ein sehr schönes Stück ist und ich weiß, wenn man es mehrfach hört, dann ist es noch schön. Dann kam ein Mann hinterher zu mir ins Konzert und sagte, ja, das war ja ganz toll, aber am besten hat ihm das letzte Stück gefallen, was das denn gewesen sei. Der hat es dreimal gehört und beim dritten Mal war es plötzlich das schönste Stück und es hatte nur was damit zu tun, dass er es beim dritten Mal einfach schon ganz anders, das Gehirn konnte anderswo andocken. Er hat das gar nicht gemerkt, dass er das erkannt hat. Aber das war das, was für unser Gehirn positiv ist, wenn wir etwas erkennen, wird Dopamin ausgeschüttet. Und das ist dieses Belohnungshormon. Und das wurde bei ihm ausgeschüttet und hat ihm signalisiert, das ist das schönste Stück. Das finde ich sehr interessant.
Das ist ja wahnsinnig spannend. Und du hast ja gesagt, auch du hast in diesen Konzerten auch mit künstlichem Intelligenz-Thema gearbeitet und Kompositionen, die also von Computern erstellt wurden. Wie ist das genau zu verstehen?
Ja, es gibt von David Cope, der hat schon in den 70er Jahren ein Programm entwickelt, das heißt Experiments in Musical Intelligence. Und da hat er diesen Computer gefüttert mit unterschiedlichen Daten. Das ist ganz kompliziert. Da gibt es ein Buch, wo er da sehr genau schreibt, mit welchen Daten er das gefüttert hat. Das waren Daten von zum Beispiel von Bach. Da hat er bestimmte Stücke ausgewählt, hat aber nicht das ganze Stück eingegeben, sondern bestimmte Abschnitte, die er ausgewählt hat. Dann musste er noch bestimmte Regeln in den Computer eingeben. Also er hat das sehr genau aufgeschrieben in einem sehr schönen und sehr interessanten Buch, wie er das gemacht hat. Und dann hat er im Anhang des Buches alle die Stücke, die dieses Programm geschrieben hat, wirklich abgedruckt. Und zwar komplett, dass man es spielen kann. Da gibt es etliche Stücke von Bach, etliche von Mozart, etliche von Beethoven, etliche von Mendelssohn, von Brahms, von Mahler und so weiter. Und diese Musik, die da aus diesem Computer kommt, also die dieser Computer komponiert hat, das sind ja nur Noten, die ist schon sehr, sehr gut. Also ich habe da einige Experimente gemacht, indem ich geguckt habe. Er hat eine Stelle, da hat er zwei Stücke von dem Computer und zwei Masurken von Chopin. Gut, die Chopin-Masurken, ich meine, irgendwie kennt man die, aber auch alle nun wirklich nicht. Und dann standen die eigentlich nur die vier hintereinander und man sollte die nur hintereinander spielen, ohne zu wissen, was von wem war. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe 2-3 Tage gebraucht, bis ich mir einigermaßen sicher war, was wirklich von Chopin war und was wirklich von dem Computer war. So gut ist das. Ich habe es dann anhand so sekundärer Merkmale, dass zum Beispiel Chopin niemals einen so großen Griff genommen hätte, weil er war Komponist und Pianist. Das stimmte dann irgendwo nicht. Aber am Anfang habe ich es nicht sehen können. Ich musste mich damit eine Weile wirklich auseinandersetzen. Und dieses Programm ist wirklich sehr, sehr gut. Wobei man immer einschränkend sagen muss, was aus dem Computer kommt, sind ja nur Töne. Das heißt, da steht nichts drin zur Interpretation. Das heißt, in dem Moment, wo ich das spiele und weiß, es soll wie Chopin klingen, gebe ich ja sehr viel rein. Ich gebe ja mein gesamtes Background-Wissen rein, wie man Chopin spielt, wie Chopin geklungen hat, wie mit Rubato und Klanggestaltung umgegeben wird. Das ist ja überhaupt nicht das, was der Computer mir vorgibt. Der Computer gibt ja nur Notenköpfe vor. Meistens Lautstärkenvorzeichnungen stehen auch nicht drin. Also steht gar nichts drin. Es stehen nur die Notenköpfe und Pausen drin und der Takt und mehr nicht.
Und im Grunde, das, was aus dem Computer rauskommt, kann sich ja im Grunde nur derer Dinge bedienen, die man vorher irgendwie einprogrammiert hat, oder?
Ja, genau. Der kann sich nur, und die Sachen sind manchmal dann sehr ähnlich. Also die Beispiele von Mozart sind da schon sehr, dass man genau merkt, dass die A-Dur-Sonate da doch sehr herangezogen wurde. Also das ist schon, ja. Ja, ist schon sehr interessant. Und es gibt ein ganz neues Programm, IAMUS heißt das. Da habe ich auch ein Werk gespielt, das macht zeitgenössische Musik. Das fand ich sehr schlecht, weil das irgendwie wahnsinnig beliebig war und die Musik klang irgendwie so wie ein Kauderwelsch. Irgendwie war alles drin, aber man hat überhaupt nicht verstanden, warum. Das war ganz, ganz komisch. Also das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Jedenfalls nicht dieses Colossus heißt das. Für Klavier Solo, das war irgendwie.
Und wird in dem Bereich auch geforscht, diese künstliche Intelligenz quasi derart weiterzuentwickeln, dass der Computer dann wirklich auch einen eigenen Stil gewissermaßen entwickelt? Gibt es da einen Markt für, also jemand, der sozusagen das erforscht, oder ist das gar nicht so ein großes Feld?
Doch, es gibt verschiedene Ansätze und verschiedene Forschungen, aber mit einigen Sachen kommen sie eben überhaupt nicht voran. Also das mit der Kreativität, das funktioniert noch nicht so gut. Und was es eben auch gar nicht gibt, ist, ob ein Computer dann irgendwann das Instrument auch tatsächlich spielen kann. Das ist bisher immer alles, hat nicht weitergeführt, das war nicht erfolgreich. Also am erfolgreichsten ist eigentlich dieses Nachmachen von bestimmten Stilen, musikalischen Stilen, indem man richtige Werke richtiger Komponisten eingibt und dann aus diesen geschredderten Daten sozusagen ganz grob und flapsig gesagt, baut er etwas Neues zusammen. Das funktioniert relativ gut.
Gibt es denn zu diesen Veranstaltungen, die du da hattest, also wurde das in irgendeiner Form, gibt es da irgendwelche Bücher oder gibt es irgendwelche Veröffentlichungen, die das, was die Wissenschaftler dann in Kombination mit den musikalischen Themen erzählt haben, wo man das nochmal nachlesen kann?
Ja, also es gibt von David Cope dieses Buch Experimental in Musical Intelligence. Das ist auf Englisch. Und ansonsten habe ich ganz viel immer nur aus den direkten Gesprächen mit meinen Gästen, mit den Professoren herausbekommen. Also viel nachgelesen. Nee, kann ich sagen.
Und hast du diese Gespräche irgendwie aufgenommen? Kann die Hörer sozusagen irgendwo die finden, vielleicht die Veranstaltung als Video oder als Mitschnitt?
Ja, machen wir jetzt gerade so kleine Clips von. Das wird jetzt gerade gemacht. Wir haben das alles mitgeschnitten und jetzt versuchen wir da so ein bisschen so kleinere Sachen zusammenzuschneiden, so höchstens drei Minuten kleinere Videoclips und das dann hochzuladen, genau, dass man so ein bisschen gucken kann, was da so passiert.
Super, wo findet man die dann, wenn ihr die veröffentlicht? Auf deiner Website?
Ja, auf meiner Homepage. Da sollen die dann irgendwann sein und da sollen auch die Musikvideos hochgeladen werden, die ich gemacht habe. Das mache ich aber erst, wenn die nicht mehr durch die Festivallandschaft reisen. Wir haben schon sehr viele Preise dafür bekommen, für Best Music Video überall auf der Welt. Bei allen Filmfestivals werden die Videos gezeigt und erst wenn diese Rundreisen sozusagen zu Ende sind, dann werde ich die auch hochladen und dass man die einfach auf YouTube angucken kann.
Es ist wahnsinnig beeindruckend, Claudia, was du so alles stemmst parallel. Die ganzen Vorbereitungen fürs Festival, irgendwo touren deine Filme noch, die werden aber jetzt gerade schon als Clips produziert, du komponierst für das Jugendensemble, du konzertierst selbst, du machst dir wahnsinnig komplexe Gedanken zur Konzertentwicklung und auch zur Weiterentwicklung der neuen Musik. Du sagst aber gleichzeitig, deine Mappen der Projekte, die sind irgendwo in deinem Kopf, du hast das nicht irgendwo verschriftlicht. Wenn das denn irgendwann dann konkret wird, gibt es dann jemanden? Arbeitest du irgendwie mit einer Agentur oder hast du irgendwie ein Team um dich herum, das dann, weil irgendwann muss man ja beginnen, irgendwas mal aufzuschreiben und etwas festzusetzen,
für
ein Projekt beispielsweise.
Genau, also für das Festival gibt es natürlich ein Team und auch für die Arbeiten, was ich da im Verein mache. Und die Entwicklung dieser Gesprächskonzerte, die mache ich natürlich dann auch irgendwann alle am Computer. Aber es sind immer sehr viele offene Enden, die man irgendwann zusammenfügt und irgendwann wieder was Neues draus macht. Aber klar, da habe ich schon Unterstützung und auch strukturierte Hilfe, sonst würde es natürlich überhaupt nicht gehen, klar.
Ist es dann auch was, also weil das muss ja tatsächlich auch, ich fand, wenn man rein künstlerisch studiert hat und dann beginnt, als Freelancer zu arbeiten, das ist vielleicht das, womit man sich am meisten dann beschäftigen muss, weil einem das noch am fremdesten ist, diese Organisiertheit, ne, dieses Vorausschauende und man hat keine Zeit mehr, jetzt, sagen wir mal, Umwege groß zu gehen, man muss sehr strukturiert arbeiten. Wie hast du sozusagen da deine Woche strukturiert? Gibt es da ein Fest einen Ablauf, außer deiner Übezeit, die du ganz, ganz hart verteidigst? Gibt es da Meetings, die regelmäßig stattfinden oder ist das sehr projektbezogen?
Also mittlerweile gibt es auch regelmäßige Meetings, aber auch nur, weil das Festival näher rückt. Bisher war das immer sehr projektbezogen. Dann habe ich die zwei Tage, die ich in der Hochschule bin und ansonsten waren es mehr so, ja, doch eher freie Arbeiten. Also ja, morgens mache ich oftmals meine E-Mails, nachmittags gucke ich nochmal, da sind schon wieder ganz viele neue reingekommen. Also da sitze ich dann doch ziemlich viel dran. Und das Problem ist immer, dass es in diesem Bereich zeitgenössische Musik auch keine wirklich guten oder wirklich hilfreichen Konzertagenturen gibt, die einem Arbeit abnehmen. Also da jemanden zu finden, der für mich auch mal die Kontakte ins Ausland knüpft, das mache ich fast alles noch alleine, um Konzertreisen. Nächstes Jahr will ich in die USA, in diesem Jahr war ich ja auch da, nächstes Jahr, und dann will ich nach Usbekistan und Kurse und solche Sachen machen. Das sind alles Sachen, die ich größtenteils wirklich noch alleine organisiere. Und also das fehlt mir unglaublich, dass es da irgendwie so wenig gibt am Markt. Gerade wenn man nur zeitgenössische Musik macht, nicht?
Ist das vielleicht auch deswegen der Fall, weil auch gerade dann das, was man da noch tut, schon dennoch so viel, auch wenn es Organisation ist, mit dieser kreativen Idee quasi, die man selber ja nur hat, zu tun hat, dass es sehr schwer ist, jemanden zu finden, der genauso tickt, dass es am Ende wirklich so wird, wie man sich's vorstellt?
Ja, ich glaube auch. Das ist immer so, da bin ich immer etwas hin und her gerissen. Ich denke immer, Mist, dass ich das immer alles alleine machen muss, aber dann denke ich auch, aber weil ich es alleine machen muss, dann darf ich auch sagen, nö, dazu habe ich überhaupt keine Lust, das mache ich nicht, ich mache lieber das, dazu habe ich Lust. Also das sehe ich als ganz, ganz große Freiheit und ganz große Gnade eigentlich, dass ich so entscheiden darf, ob ich dazu Lust habe. Und wenn ich zu etwas Lust habe, dann mache ich das. Und wenn ich dazu keine Lust habe, dann darf ich das nicht machen. Und ich glaube, das ist ja, wenn man so als Künstler so im Konzertleben steht, ich glaube, da würden viele sehr glücklich sein, mal zu sagen, nee, ich habe keine Lust, schon wieder dasselbe Mozart-Konzert zu spielen. Ich möchte eigentlich lieber Ligeti spielen. Und dann sagt der Konzertveranstalter, nee, gar nicht hier, wir wollen Mozart-Konzert holen. Ja, das sehe ich als meine große Freiheit ein. Das schätze ich auch sehr.
Okay, wir sind langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich habe sehr genossen, mit dir über deine 1000 verschiedenen Projekte zu sprechen. am Schluss von jedem Gespräch stelle ich dem Gast 4 Abschlussfragen.
Ah, okay.
Und zwar als erstes, was lernst oder übst du gerade ganz aktuell? Du hast deine Übezeit, die verteidigst du ganz hart. Gibt es da was, an dem du ganz speziell gerade arbeitest?
Ja, ich arbeite daran, sämtliche Ligetüde einzustudieren und sitze da wirklich ziemlich dran. Und aktuell studiere ich Stockhausens 13. Klavierstück ein, weil ich das auf dem Festival als Eröffnungskonzert spielen möchte.
Okay.
Das ist eins der Stücke, wo man mit dem Po das Glissando machen darf. Und Raketen aus dem Flügel abschießen. Ich liebe das.
Echte Raketen?
Ja, da darf man Raketen. Ich muss mal sehen, wie ich das pyrotechnisch löse. Aber da darf man Raketen aus dem Flügel. 4 Stück. Ja.
Ja, und das heißt, die fliegen ins, ist das ein Open Air dann oder wie ist das?
Nee, man muss sehen, wie man das löst. Es gibt so ganz kleine, das ist so eine Art Tischfeuerzeug. Sowas habe ich bisher genommen, aber ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, was ich mache. Es wäre schon cool, wenn es ein bisschen mehr Peng hätte. Aber klar, es muss Indoor sein.
Das heißt, man kann vielleicht jetzt schon dem Publikum empfehlen, nicht leicht entflammbare Kleidung zu tragen oder so.
Oh ja, ich hoffe nicht, dann kriegen wir nie die Erlaubnis. Da müssen wir auch noch einen Feuerwehrmann organisieren, der da sitzt. Ja, nee. Mal sehen, wie das.
Wir sind auf jeden Fall alle total gespannt. Wir werden das weiter verfolgen. Zweite Frage, was liest denn du gerade?
Ich lese gerade von Oliver Sacks. Der einarmige Pianist, weil das nächste Gesprächskonzert wird sich um das Hören an sich drehen und mein Gast wird jemand sein, der Patienten mit Cochlea-Implantaten betreut. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir doch mal, wie geht Hören eigentlich und was ist, wenn das Hören nicht mehr funktioniert. Das ist ein sehr spannendes Thema und da ist bei Oliver Sacks eine ganze Menge interessante Hintergrundinformationen. Das lese ich gerade.
Super spannend. Diese ganzen Bücher und Werke, die du empfohlen hast während des Podcasts, werde ich auf jeden Fall als Link in die Shownotes mit reinpacken. ich habe den Podcast auf den verschiedensten Plattformen online, überall, wo man Podcasts so hören kann, findet man den auch. Aber parallel habe ich begleitend eine Playlist bei Spotify eröffnet. Die heißt Weites Feld, die Playlist. Und jeder Gast kann da einen Song hinzufügen, kann sich quasi einen wünschen, der aufgenommen wird. Fällt dir da spontan was ein?
Ach, ich würde auf jeden Fall was von Ligeti nehmen. Ach, müsste mich ja nur entscheiden, welches von Ligeti. Eins einer absoluten Lieblingsstücke von Ligetis Atmosphäre. Das ist so toll. Das ist so toll. Ich liebe das. Ja, das.
Dann nehmen wir das mit auf die Playlist, oder?
Mhm, ja.
Ist auch eigentlich ein tolles Referenzwerk, um sich auch mit Ligeti vielleicht sogar erstmals zu beschäftigen.
Ja. Finde ich gut.
Super. Als Abschlussfrage. Du bist wahnsinnig viel beschäftigt, Freelancer, Musiker allgemein, das geht im Studium los und man hat irgendwie das Gefühl, der Zug, wenn der mal so richtig ins Rollen gekommen ist, das hört ja eigentlich irgendwie dann doch nie auf. Ne? Wenn man sich das dann mal so eingesteht, fängt es plötzlich an, dass man sagt, man müsste sich doch vielleicht auch mal die ein oder andere Strategie zurechtlegen, wie man es schafft, dieses Arbeitspensum auf Dauer leisten zu können, ohne dabei in irgendeiner Form auch Schaden durchaus zu nehmen aufgrund von Überarbeitung und Stress. Wenn du von so einem langen Tag Meetings deine Übezeit gehabt, vielleicht noch an der Hochschule unterrichtet, im Kopf das Festival und andere Projekte, gibt es etwas, wenn du nach Hause kommst, irgendeine Art Ritual oder irgendeine Art von Übung, die du vielleicht regelmäßig machst, um dann wirklich auch, wenn du da vielleicht auf der Couch sitzt, abends wirklich auch mal abschalten zu können und nicht pausenlos den Kopf noch rattern zu haben?
Also das Problem habe ich nicht so. Ich gehe 2-mal in der Woche zum Sport. Das finde ich sehr wichtig. Das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man ein Instrument spielt und nicht irgendwann nur noch Rücken und Arm und Schulter und Knie und was weiß ich haben will. Wirklich das nicht zu unterschätzen, dass das wirklich eine einseitige Höchstbelastung ist. Und
was für einen Sport machst du?
Das ist einfach Fitnesstraining. Ich habe einen Personal Trainer, der mit mir genau die Gegenspieler der Muskeln trainiert, die ich beim Klavierspielen immer sowieso schon trainiere. Und das passt sehr gut. Und dann gehe ich im Sommer manchmal joggen und dann habe ich neu Kitesurfen gelernt, vor 2 Jahren.
Wow.
Und das ist total toll, wenn man so fit ist, dass man, auch wenn man nicht mehr 20 ist, solche Sachen noch neu machen kann. Das macht total Spaß. Also da sich fit halten, dass man Spaß hat an Sport und solche Sachen, das ist ganz toll. Und das mit dem im Kopf rattern, weiß nicht, das geht mir eigentlich nicht so. Kann ich nicht sagen. Wüsste ich jetzt gar nicht, was Super. Ich mache. Ich koche was Schönes und esse was Schönes und dann lese ich gerne zum Abschalten lese ich gerne wissenschaftliche Bücher. Ich habe jetzt ein Buch über Quantenwissenschaft, das ist sogar auf Englisch, da kann ich super abschalten, weil da muss ich mich konzentrieren und da kann ich auch nicht so viel lesen, da muss ich auch dann drüber nachdenken und dann werde ich auch schön müde, dann kann ich auch schön schlafen, das finde ich toll.
Okay, also das Quantenphysikbuch, das packen wir auch noch mit in die Shownotes auf jeden Fall. Und vielleicht hängt's ja auch ein bisschen damit zusammen, dass du diese Art deines Mentors da übernommen hast und einfach alles verhältnismäßig positiv betrachtest und bevor du in so ein Problem dich verrennst, erstmal einen Schritt zurückgehst und kurz abwartest, bevor du weitermachst.
Genau, das bringt ganz viel. Sich einfach mal ein bisschen abwenden und was anderes kurzzeitig machen und warten, dass sich die Situation ändert. Die ändert sich. Und dann kann ich wieder den Schritt weitermachen in die Richtung, die ich will.
Liebe Claudia, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, das Interview für Weites Feld heute zu machen.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Ich wünsche ganz viel, das freut mich sehr, mir auch. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Organisation deiner vielen Projekte. Und wir werden auf jeden Fall mit dem Podcast das Entstehen und dann auch das Umsetzen deines Festivals weiterverfolgen und da bestimmt auch nochmal das ein oder andere berichten drüber. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, und schon sind wir wieder am Ende von dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, euch hat es zuhören Spaß gemacht und ich werde natürlich die ganzen Bücher, die Claudia empfohlen hat, in die Shownotes packen. Genauso wie ein Link auf ihre Website und natürlich zum Festival. Wenn es nächstes Jahr dann soweit ist, werden wir ganz bestimmt rechtzeitig wieder ein bisschen anteasern, damit man es auch nicht vergisst. Und vielleicht sind die ein oder anderen Hörer ja sogar in Bremen oder in der Nähe von Bremen unterwegs und können dann berichten, wie es dort so war. Bis zum nächsten Mal. Ciao.